Diese Sendung wird ermöglicht durch Ihre Rundfunkgebühr. Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Es wird Sie nicht überraschen, dass Ihnen vorgeworfen wird, dass Sie mehr Informationen über Menschen haben, was sie tun und kaufen, was sie denken, als irgendjemand. Und Sie kontrollieren das alles. Und dass Sie zu einem sehr mächtigen Unternehmen geworden sind. Was sagen Sie denen, die darüber besorgt sind? Es gibt ein Bündel von Vorwürfen, die ich nachvollziehen kann und andere nicht. Aufgrund, wie unser Algorithmus funktioniert, können wir nicht notwendigerweise vorhersehen, welche Konsequenzen das hat. Und das ist ein wirkliches Problem. Und wir mahnen unsere Leute deshalb zur Vorsicht. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass man Google benutzt, um Informationen zur Gesundheit herauszubekommen. Das finden wir schon selbst besorgniserregend. Sie glauben Google manchmal mehr als ihrem Arzt. Was ist, wenn wir falsch liegen und jemand stirbt? Das wäre schrecklich. Das eben war der Google-Chef Erik Schmidt bereits im Medienmagazin vor 2,5 Jahren. Die Bedrohung von Google ist immer noch ein Thema, auch nachdem in dieser Woche bekannt wurde, dass ein Termin in New York verschoben werden soll, als es nämlich darum gehen sollte, dass Bücher von Google nicht so einfach gescannt werden dürfen. Dann gab es die Meldung in dieser Woche, dass es Grippewellenvoraussagen von Google geben wird. Also offenbar kann man sich bei Google doch vorstellen, dass man Gesundheitsprognosen wagen kann. Mehr dazu im Laufe dieses Medienmagazins vom 10. Oktober 2009. Weiterhin haben Junge in den Medien noch eine Perspektive, hat die Terrestrik eine Chance und Eigen-PR oder Signal gegen magersüchtige Models, das Umdenken bei der Modezeitschrift Brigitte. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Esse ich heute Chicorée-Pizza oder Vanille-Crepe? Dass du mit deiner Diät immer so angeben musst.
Die neue Brigitte-Diät ist da. Als 14-Tage-Programm mit schnellen Rezepten und Tipps zum Durchhalten. Jetzt in der neuen Brigitte.
Schlank werden mit Brigitte. Diät und Brigitte-Moden, das gehörte irgendwie schon immer zusammen. Schlank werden wird man wohl weiterhin mit Hilfe der Brigitte werden können, doch die Vorbilder wird man künftig nicht mehr neben den Kochrezepten finden. Kaum ein Medium, das die Meldung nicht veröffentlichte. Ab heute werden sämtliche Fotostrecken der Brigitte von der Mode über die Beauty bis hin zur Living und Fitness nicht mehr mit Models produziert, sondern mit Frauen wie Ihnen und uns. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit einer Fotografin, mit einer Frau wie Ihnen und uns, die als Fotos von ihr noch mein Jugendzimmer zierten, in der DDR lebte und heute international gefragt und geschätzt ist, Sibylle Bergemann. Sie haben ja bereits unter anderem für die Modezeitschrift der DDR fotografiert, der Sibylle, blicken also auf mehrere Jahre Berufspraxis zurück. Ist der Verzicht auf Models eine Revolution, wie Brigitte es selbst darstellt?
Also wenn die wirklich sich dazu entschließen, keine Berufsmodels zu nehmen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wird, glaube ich, gar nicht funktionieren. Ich meine, wir haben das ja zu DDR-Zeiten ziemlich praktiziert, aber ja auch nicht nur. Wir hatten natürlich auch Profi-Models und wenn wir uns Mädchen von der Straße geholt haben, dann waren die schon auch dünn, aber natürlich lange nicht so mager, und mit Magersucht hatte das damals noch gar nichts zu tun.
Was ist denn der Unterschied zwischen Profi-Models und Laien? Ist das nicht egal, weil die Klamotten sind doch das Wichtigste?
Also wenn man Glück hat, sind die Profi-Models einfach Profi-Models und sind ein bisschen geschult und können sich besser bewegen. Und wenn man Glück hat, kann man aber auch ein normales Mädchen finden. Also ich habe vor 3 Wochen mit zwei jungen Mädchen fotografiert, die haben noch nie Fotos gemacht, und das war super. Aber das kann natürlich auch genauso gut schief gehen, weil die sich noch nicht bewegen können.
Der Hintergrund ist ja in der Tat, Sie sagten es, weil es geht um eine Ablehnung der Models, so wie sie zurzeit aussehen, nämlich wohl sehr dünn. Und man wolle damit Zeichen setzen gegen Magersucht. Ist es denn zwangsläufig so, dass Models alle magersüchtig sind?
Nee, finde ich überhaupt nicht. Das ist schon gut, wenn die groß und dünn sind, das ist nun mal so. Aber deshalb müssen sie nicht so mager sein und auch nicht so knochig. Also wir haben auch schon welche gehabt, da konnte man gar nicht im Dekolleté fotografieren, weil dann da oben nur Knochen waren. Also das finde ich dann auch, wenn das krank aussieht, macht das keinen Spaß.
Aber woher kommt dieser Trend?
Na, der Trend kommt einfach, weil die großen Firmen und in der Werbung das alles so ist und weil immer das Geld dahinter steckt. Und es ist alles eine Frage des Geldes. Wenn die Mädchen, wenn es so angesagt ist, dass die so vage aussehen sollen und die Klamotten auch so von den großen Firmen in Paris so klein gemacht werden, dann ist es so.
Ja, aber Sie sagten ja selber, Sie als Fotografin finden das sieht krank aus. Aber die Mode machen, sind doch nicht daran interessiert, dass die Klamotten, dass die Kleider, die Anzüge den Eindruck hinterlassen, als sei man krank.
Nee, die sehen ja auf den Fotos, sehen die ja auch, ist es ja so, dass sie meistens ja nicht so krank aussehen. Also im Gesicht geht's ja immer irgendwie. Nee, das so soll es ja auch nicht sein, dass die krank aussehen. Die sollen eben einfach nur sehr schlank sein. Und vielleicht ist das auch mehr das Problem auf dem Laufsteg, also zum Fotografieren vielleicht gar nicht mehr so. Da gibt es ja auch schon noch Unterschiede zwischen dem Laufsteg und zwischen Mädchen, die für Fotos hauptsächlich sind. Die sind ja mitunter auch nicht so groß und auch nicht so mager.
Nun macht die Brigitte neben der Kampagne gegen Magersucht noch etwas Grundsätzliches. Dort liest man zum Beispiel auf ihrer Internetseite, die Mode hat sich verändert, die Frauen haben sich verändert, unsere Welt ist eine andere, weil Frauen keine Stellvertreter brauchen. Sie lassen sich nichts mehr vorschreiben, weil Kleidung heute keine Frage von Trends, sondern von Persönlichkeit ist. Ist da tatsächlich irgendwas in Veränderung? Bemerken Sie das?
Naja, die Veränderung bemerken wir schon, beziehungsweise eigentlich ist das ein Widerspruch, wenn man sagt, die Frauen sind selbstständiger und auch unabhängiger geworden, dann müsste es ja so sein, dass sie sich nicht vorschreiben lassen, wie dünn sie zu sein haben. Also eigentlich finde ich das ein Widerspruch. Die Frauen, die ich kenne, die selbstständig sind, die achten selbstverständlich auf ihre Figur, aber ich glaube, dafür stimmt irgendwas nicht.
Meinen Sie, dass das vielleicht nur eine Kampagne um Aufmerksamkeit ist bei der Brigitte?
Nee, das glaube ich nur wiederum auch nicht. Nee. Also ich denke schon, dass die das ernst meinen und gut meinen und versuchen wollen, dass also für die normalen Mädchen, dass die begreifen, dass sie nicht so dürr sein müssen. Aber ob das in der Praxis funktioniert, das glaube ich eben nicht.
Sie haben einen bestimmten Fotografiestil entwickelt, den ich mal jetzt mit meinen eigenen Worten so bezeichnen will, dass Sie hinter der Kleidung immer die Persönlichkeit mitfotografieren. Ich habe den Eindruck, dass der Trend in der Modefotografie immer dahin geht, eigentlich nur die Models oder die Modelle als Träger von Kleidung zu fotografieren, um das, was dort präsentiert wird, in den Vordergrund zu stellen. Gibt es da möglicherweise vielleicht jetzt eine Art Umorientierung, dass man mehr Ihre Fotografierschule beachtet?
Also für uns oder für mich war es immer so, dass ich, wenn ich meine Fotos durchgucke, dass ich gar nicht genau weiß, wo soll ich denn jetzt hinsortieren, bei Mode oder soll ich es bei den Porträts dazu tun. Ich habe immer versucht, wirklich dass der Mensch durchkommt, und das versuche ich auch immer noch. Ich habe zum Beispiel in der letzten Zeit auch viele Setkarten angeguckt und muss sagen, dass die Mädchen alle gleich aussehen. Dass mich keine einzige von diesen, doch eine ja, eine, die aus dem Norden irgendwo kam, aus Island oder so, die fand ich toll. Aber sonst waren die, also ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren viele. Die sahen alle gleich aus und keiner hat mich interessiert. Also ich fand immer oder finde nach wie vor spannend, wenn man jemand hat, der ein interessantes Gesicht hat und alles andere und vielleicht nicht unbedingt den Modelmaßen entspricht. Also ich rede nur vom Fotografieren, nicht vom Laufsteg. Dass mich das erst interessiert, wenn das Gesicht mich interessiert. Also sonst wird das auch nichts.
Meint die international tätige Fotografin Sibylle Bergemann, deren Fotos übrigens man mit jeder Suchmaschine im Netz finden kann. Vielen Dank. Jetzt im Studio ein sehr modisch gekleideter Herr. Er moderiert auch mit Mütze. Das kann man dann wahrscheinlich unter twitter.com irgendwie ergoogeln, ersuchen. Aber zunächst, Dani Fine, herzlich willkommen. Wir kümmern uns jetzt um den Nachwuchs bei Radio 1, denn Dani ist Nachwuchs. Denn außerdem an diesen Wochen findet ja in Mainz das Jugendmedien-Event statt. Das ist eins der größten deutschen Treffen für Nachwuchsjournalisten. Auch junge Leute aus Berlin und Brandenburg reisten nach Rheinland-Pfalz, um an der Konferenz vom Verein Junge Presse teilzunehmen. Zum Auftakt wurde am Donnerstagabend erst einmal die Frage diskutiert, welche Medien brauchen junge Menschen eigentlich? Und zwar mit ZDF-Intendant Markus Schächter, Rhein-Main-Verlags-Geschäftsführer Hans-Georg Schnücker, Radio- und TV-Satiriker Jan Böhmermann, kennen wir auch jetzt von der Harald-Schmidt-Show, Martin Stadelmeier, dem Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei und meinem Kollegen Daniel Fine. Daniel, wie fühlst du dich denn zwischen diesen Medienurgesteinen? Denn du bist ja nun wirklich der Jüngste auf dem Podium gewesen, oder?
Ja, ich glaube, ich war da so ein bisschen als Brücke eingeplant zwischen Nachwuchs und dem restlichen Podium. Immerhin blogge und podcaste ich ja auch selbst, habe aber allerdings ja auch eine ganz ordentliche journalistische Ausbildung mit Volontariat genossen. Aber ich muss da schon ein bisschen kritisieren, dass eigentlich von meinen Mitdiskutanten auf dem Podium schnell Allgemeinstatements ja abgegeben worden sind. Sowas wie Print darf nicht sterben oder wir müssen auf Qualitätsjournalismus setzen. Ich glaube, die Bedürfnisse der Jugend sind da anders. Und deswegen habe ich mit der Teilnehmerin Eileen nach der Diskussion gesprochen. Sie kommt aus der Nähe von Freiburg und sie ist selbst schon freie Mitarbeiterin bei der Badischen Zeitung und auch Chefredakteurin der Schülerzeitung. Und ich fragte sie, wie sie die Diskussion fand.
Ich fand sie gut, weil auch auf die Fragen eingegangen wurde und die Leute auch ganz lustig also ich fand es besser als das Kanzlerduell, um ehrlich zu sein. Es war mehr Stimmung drin.
Ich sprach auch mit Julian aus Bayern. Er macht Internetradio, will auch mal zum, sag ich mal, großen Radio. Und wir teilten die Auffassung, dass das Interessanteste überhaupt die Themen der waren, für die sich der Nachwuchs interessierte, als sie die Fragen stellten.
Ich fand es auf alle Fälle sehr interessant, dass überhaupt von den jungen Menschen, die anwesend waren, sehr viele politische Fragen gestellt wurden. Das fand ich sehr interessant und sehr gut. Aber wie die Personen, die darüber diskutieren sollten, auf der Bühne darauf eingegangen sind, fand ich ein bisschen fragwürdig, besonders da ja eigentlich das Thema hieß, welche Medien brauchen wir in der Zukunft? Und die Frage wurde mir eindeutig zu wenig beantwortet.
Ja, und die Fragen des Nachwuchses drehten sich um gute Politikberichterstattung, nach der Verantwortung der Medien, besonders nach Amokläufen und wie das denn überhaupt funktioniert, in die Medien zu kommen. Und die Podiumsgäste haben allerdings über den dramatischen Medienwandel eigentlich dann eher weniger diskutiert.
Also war es nur sowas wie La Polar, Kunst der Kunst wegen, oder gab es auch Ergebnisse, warum und welche Medien junge Menschen brauchen und wollen?
Ja, es wurde mehr darüber diskutiert, wie sich die Journalisten in Zukunft verändern werden, was ihren Job angeht. Also ob jetzt alle crossmediale Superäffchen werden. Und deswegen habe ich Julian einfach gefragt, wie er sich denn die Medien selbst in Zukunft vorstellt.
Ich glaube, da wird sich noch einiges tun, besonders Fortschrittlichkeit zum Thema On-Demand, auf Abruf Dinge sich holen. Ich möchte jetzt den Nachrichtenbeitrag haben, ich möchte dazwischen den Musikbeitrag haben und dann höre ich mir das neue Lied von Robbie Williams an, dass man sich sozusagen selbst sein Programm zum einen beim Radio, aber auch im Fernsehen zusammenstellt, alles viel personalisierter ist. Das, denke ich, ist die Zukunft.
Und Jan Böhmermann ist wohl auch aufgefallen, dass es wenig um die Medienzukunft ging. Und deswegen hat der Satiriker, der jetzt ja auch im neuen Team von Harald Schmidt ist, auf dem Podium eine kurze Geschichte erzählt, wo er das auch durchblicken lässt.
Es ist schon so, dass die Zeitung gerade bei den Leuten, die im Saal sitzen, aber auch bei Menschen wie mir oder bei Daniel eher, sagen wir mal, untergeordnete Priorität hat, was die Rezeption von Inhalten angeht. Also ich habe mir jetzt vorhin am Bahnhof eine Zeitung gekauft und musste feststellen, nach mehrmaligem Durchblättern steht wirklich nichts drin, was heute passiert ist. Das war ärgerlich und ich habe wirklich, es steht gar nichts drin, was heute, alles von gestern oder vorgestern oder vorvorgestern.
Die Zeitung hatte also keinen leichten Stand, auch wenn Hans-Georg Schnücker Studien zitierte, dass junge Leute der Zeitung mehr vertrauen würden als dem Internet.
Das war ja früher auch nicht anders, ne? Da war die Zeitung auch immer die Ausgabe dessen, was am Tag passierte, bevor gedruckt wurde. Aber trotzdem scheint mir es so zu sein, dass die Medien doch relativ modern zu sein scheinen bei den jungen Menschen. Ist denn das bei dem Berufsbild des Journalisten auch so?
Nein, gar nicht. Das ist ziemlich altbacken sogar, so würde ich das mal bezeichnen. Das hat mir auch Organisator Felix Winans gesagt. Ich befragte den Vorstand der jungen Presse zu diesem Bild, was die jungen Leute da haben.
Ich glaube, das Bild des Journalisten ist zum Teil ein konservatives. Und ich glaube, das weit verbreitete Vorurteil, Qualitätsjournalismus findet eben nicht im Internet, sondern in der Zeitung, im Radio und im Fernsehen statt. Das gibt es immer noch. Und dass sich da auch erst bei jungen Leuten noch was rein gedanklich verändern muss, diese Veränderung noch mitgemacht werden muss, dass vielleicht Journalismus, auch ernsthafter Journalismus, doch im Internet stattfindet.
Also die gute alte Ausbildung bei der Lokalzeitung oder beim Lokalradio bleibt also die erste Anlaufstelle für den Nachwuchs auch weiterhin.
Ja, dann weiß nicht, was war noch so los?
Naja, also das Interessante war ja noch, wenn man über den Einfluss spricht, jetzt wie der Journalismus das Bild sich verändert als Berufsziel, was denn da die Medienkrise mit zu tun hat. Und da kann man sagen, dass die jungen Leute viel genauer jetzt hinschauen, wie dieser Beruf aussieht, hat Felix Winans mir noch erklärt.
Ich glaube, die Fragen werden kritischer, ob ich wirklich Journalist werden sollte. Gleichzeitig steigt aber zum Beispiel, um das mal als Indikator zu nehmen, unsere Teilnehmerzahl, beziehungsweise die Anzahl der Anmeldungen bei uns jedes Jahr. Unser Verein hat Mitgliederzuwächse von 10-15% im Jahr, was für uns einfach eine riesengroße Quote ist. Ich würde auch sagen, dass hier viele Teilnehmer sitzen, die vielleicht doch lieber eben irgendwas mit Medien machen wollen, als später mal ernsthafter Journalist zu werden. Andererseits sitzen hier auch Leute, die vielleicht der nächste Spiegel-Chefredakteur sind.
Also hier wird nochmal deutlich, der Nachwuchs will trotz Printkrise lieber Leitartikelschreiber in der Süddeutschen werden, als jemand, der jetzt irgendwie Multimedia-Inhalte auf Internetseiten zusammenstellt. Und bei dem Jugendmedien-Event waren Print-Workshops auch viel schneller ausgebucht als Web 2.0-Angebote. Auch ZDF-Intendant Markus Schächter stellt fest, dass die Krise die jungen Leute nicht abschreckt, sich mit Journalismus zu beschäftigen, wie er hinterher mir noch sagte.
Es gibt immer Wellenbewegungen in der Motivation für diesen Job. Vor 15 Jahren, 20 Jahren fing es an, dass es schick war und cool, etwas mit den Medien zu tun zu haben. Das waren die, denen man gesagt hat, macht was mit den Medien, ihr werdet auf jeden Fall in der neuen digitalen Welt einen Job finden. Dann kam die Blase 2002 und jetzt ist die Krise 2006 da. Zeitungen führen ihre Redaktionen zusammen, reduzieren. Da ist schon eine vorsichtige Frage, ist der Job, den wir uns als unser Traumjob vorstellen, für ein interessantes Leben, ist das überhaupt eine erreichbare Geschichte, die mir es ermöglicht, das Leben zu gestalten?
Das war übrigens auch mein Rat noch vor 10 Jahren. Wenn man mich gefragt hat, Medien, sage ich, krisensicher, ferngesehen wird immer und Radio gehört. Aber offenbar kann man jetzt richtig Angst haben, wenn man in den Medien unterkommen will, dass man vielleicht strandet irgendwo.
Genau, und deswegen habe ich auch Eileen und Julian gefragt, die wir eben schon gehört haben, ob sie selbst persönlich Angst haben jetzt wegen der Krise. Von Eileen wollte ich wissen, ob sie jetzt zum Beispiel durch den Wirtschaftsdruck Angst hat, auf einmal nur schnellen und unsauberen Journalismus machen zu müssen.
Nee, also eigentlich nicht, weil es geht für mich halt nur ums Berichten und nicht um, ich meine, ich könnte mir jetzt auch Sorgen machen, ob ich überhaupt genommen werde, weil zum Beispiel ich will nach Hamburg an die Henry-Nannen-Schule und da sind 20.000 Bewerbungen und 20 Leute werden genommen und das ist halt eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1.000 und das ist halt relativ wenig. Von daher kann ich mir auch nicht noch weitere Gedanken machen, ob ich jetzt da berichten darf oder nicht und was ich hier machen kann und was nicht.
Ich glaube, Eileens Sorge ist da beispielhaft für der von vielen anderen. Die größte Sorge bei dem Nachwuchs ist und bleibt, wie komme ich überhaupt in den Journalismus? Julian sieht sogar etwas Positives in der Krise. Er hofft,
vielleicht sogar eine größere Chance, jetzt in den Journalismus zu gehen, weil ich da keine Angst sehe, sondern es gibt so viel zu berichten und jetzt vielleicht gerade in so einer schwierigen Zeit steigt das Interesse der Leute an guter Berichterstattung, die darüber geführt werden soll.
Fazit, die Krise schreckt den Nachwuchs nicht ab, guten Journalismus machen zu wollen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwieriger werden.
Daniel Fiene, vielen Dank. Der Kollege war beim Auftakt des Jugendmedien-Events 2009 dabei, dem mit größten Treffpunkt für den Nachwuchs, der an diesem Wochenende in Mainz stattfindet. Und Sie haben es gehört im Radio 1 Medienmagazin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und da geht es in dieser halben Stunde um Google, ich hatte es ja am Anfang schon erwähnt, und um die liebe, gute, alte Terrestrik bei der Abstrahlung. Das Radio 1 Medienmagazin. Ich nehme mal an, die meisten Hörer dieses Magazins jetzt hören uns terrestrisch, also nicht so stark über Kabel oder über Internet. Aber das ist jetzt eine Vermutung aufgrund einer persönlichen Umfrage. Aber der Trend geht immer mehr hin zum Internetradio hören und auch zum Kabelsatellitenempfang. Und im Jahre 2020 kann es aber sein, dass die terrestrische Verbreitung nicht mehr so schick ist, wie sie vielleicht jetzt noch ist. Das liegt unter anderem auch daran, dass die Frequenzen gerade neu vergeben werden. Und dann so ein bisschen Kuddelmuddel ist. Deswegen trafen sich verschiedene Medienwissenschaftler, Beobachter, Medienpolitiker in der hessischen Landesvertretung in dieser Woche und diskutierten einen ganzen Tag lang die Terrestrik der Zukunft, Zukunft der Terrestrik. Das ist erstmal vom Wortspiel her möglicherweise nicht so spannend, aber wenn man weiß, dass hier die Existenz des Rundfunks auf dem Spiel steht, dann wird es schon wieder interessanter. Und ich fragte zuerst den Tagungsmoderator Helmut Gebauer, er ist Rechtsanwalt, auch in Medienrechtsfragen unheimlich bewandert, was denn überhaupt das Problem sei.
Na, bis vor ein paar Jahren hatten wir eine klare Trennung zwischen dem, was Telekommunikation und was Rundfunk ist. Und dort waren die Frequenzen entsprechend zugeteilt. Und jetzt durch eine internationale Konferenz, durch Entscheidungen der Bundesregierung mit entsprechenden Verordnungen, wird erstmals in den kommenden Wochen dem Rundfunk ein großer Teil seines Spektrums weggenommen, um es dem Mobilfunk zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die Entwicklungsmöglichkeit des Rundfunks, beispielsweise im terrestrischen Rundfunk, auch HD-TV zu verbreiten oder andere Dienste, diese Möglichkeiten werden immer weiter eingeschränkt. Und es passiert jetzt etwas, dass Telekommunikation und Rundfunk zu aktiven Wettbewerbern werden mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen und mit sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Aufgaben.
Nun haben Sie oder zumindest die Veranstalter die Orientierungsmarke 2020 gewählt, um sich dabei Gedanken zu machen. Das ist ja ein wirklich langer Zeitraum, also 11 Jahre. Wenn man mal jetzt zurückblickt, was war vor 11 Jahren? 1998 hat Gerhard Schröder seine Wahl gewonnen und das Internet war ja im besten Fall ein textbasiertes Medium mit ein bisschen Bewegtbild in Streichholzschachtelgröße. Wie kann man denn überhaupt diese technologische Entwicklung vorausdenken, um jetzt medienpolitische oder technologische Weichen zu stellen?
Ich glaube, Sie müssen zwei Dinge tun in diesem ganzen Prozess. Das eine ist, Sie müssen einmal ganz weit nach hinten schauen oder nach vorne schauen, so ist die richtige Definition, nach vorne schauen, um zu sagen, wo könnte es sich hinentwickeln. Jetzt können Sie es aber nicht so machen, dass Sie warten, bis Sie im Jahr 2020 sind und dann aus dem Stand herauf irgendetwas anderes zu machen, sondern das ist quasi der Kompass, den Sie sich einrichten, von dem Sie wissen, dass er sich auch etwas verändert und dann müssen Sie sehr konkret fragen, was muss heute getan werden, wenn ich in diese Richtung will, und Sie müssen bereit sein, auch Entscheidungen, die Sie heute treffen, wieder zu revidieren, wenn Sie zu besseren Erkenntnissen kommen, beispielsweise, weil eine Technik sich ganz anders verändert hat. Insoweit sind solche Kongresse wichtig, um auch die Argumente der Gegenseite zu hören, um sich daraus ein Bild zu machen. Und hinter allen diesen Aktivitäten stehen ja konkrete unternehmerische Entscheidungen, auch konkrete Entscheidungen bei den Landesrundfunkanstalten. Auch die müssen sich mit der Frage beschäftigen, wo investieren wir? Und denken Sie mal daran, ein ganz schlichtes Thema, was werden wir bei der nächsten Gebührenperiode anmelden müssen, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Das heißt, das ist unmittelbar relevant, auch für jeden Radiohörer und für jeden Zuschauer, weil er später irgendwann diese Technologie gegebenenfalls über seine Rundfunkgebühr mitfinanzieren muss.
Was wäre das Wichtigste aus Ihrer Perspektive? Frequenzsicherung?
Ich glaube, auf jeden Fall muss Frequenzsicherung betrieben werden, weil das, was im Moment von Seiten des Mobilfunks in Anspruch genommen wird, einfach zu viel ist. Und weil der Mobilfunk auch alternative Frequenzbereiche hat, die er nutzen könnte. Der Rundfunk als ein Massenmedium ist auf das berühmte VHF und aufs UHF-Spektrum entsprechend angewiesen, weil das ist das Spektrum, was eben durch die Häuserwände geht und wo jedermann diese Programme empfangen kann. Und die anderen Systeme sind wesentlich teurer, aber da haben wir auch andere Finanzierungsmodelle. Das heißt, wenn ich ein Handy kaufe, zahle ich an meinen Provider Geld, habe einen Vertrag mit ihm und zahle für die einzelne Nutzung. Ich glaube, ein Rundfunksystem in einer so pluralen Gesellschaft, die wir haben, muss auch ein freies System sein. Das heißt, es muss überall und unentgeltlich Angebote liefern. Das muss nicht bedeuten, dass alles unentgeltlich und frei ist. Gerade für den privaten Rundfunk muss es Refinanzierungsformen geben, aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat hier im besten Sinne eine Grundversorgung.
Soweit Helmut G. Bauer. Ich fragte noch Professor Dr. Klaus Goldkammer. Er ist Geschäftsführer bei Gold Media. Er hatte einen Vortrag gehalten, was denn seine wichtigste These sei.
Die wichtigste These ist, glaube ich, dass wir aufgrund technologischer Innovationen, also dass sich die Rechenleistung alle 18 Monate verdoppelt, die Bandbreiten alle 12 Monate verdoppeln, die Speicherkapazität von Festplatten alle 12 Monate verdoppelt, dass wir aufgrund dieser technischen Innovationen eine solche Dynamik in der Frage erhalten, wie wir in Zukunft Rundfunk und Medieninhalte empfangen und nutzen und speichern und weiterleiten können, dass wir uns das praktisch noch gar nicht vorstellen können, wo wir in 10 Jahren stehen werden.
Das heißt also, die gesamte Veranstaltung der Hessischen Landesvertretung ist für die Katz, weil wir uns alle noch nicht wirklich tatsächlich vorstellen, wohin es geht?
Nein, das ist schon absehbar gewesen. Vor 10 Jahren haben wir darüber diskutiert, dass es kleine Ruckelbildchen in Briefmarkengröße gäbe und dass das als Streaming-Angebot für TV-Sender ja noch keinen großen Wert hatte. Aber das ist genau die Technologie, mit der heute die Deutsche Telekom in diesem Jahr 1 Million Kunden versorgen will mit 150 Fernsehprogrammen. Also die Entwicklungen sind schon erkennbar und die sind auch heute schon vorhanden, aber in 10 Jahren wird es halt eine andere Dimension haben und es bedarf einer gewissen Imaginationskraft, um da auch hinzukommen. Aber es ist, glaube ich, schon absehbar, wo sich das hinbewegt.
Eingedenk dieser Vergangenheitsentwicklung, also aus der Vergangenheit in die Gegenwart, dass man sagt, in diesem Zeitraum hatte man sich das wahrscheinlich noch nicht genau so vorstellen können, wie es heute ist. Aber man kann sich ja mit diesem Fehler oder mit dieser Unvollkommenheit ja vielleicht doch vorstellen, wie es 2020 aussieht. Haben Sie jetzt einen Masterplan entwickelt, der wie genau sein kann?
Nein, ich habe keinen Masterplan entwickelt. Ich glaube aber, dass es notwendig und sinnvoll wäre, einen solchen anzugehen. Das Problem in Deutschland ist ja, dass wir nicht wie in zum Beispiel Frankreich eine zentrale Stelle haben, die das munter entscheidet und verabschiedet, sondern dass wir eine sehr große Gemengelage von Interessen und Zuständigkeiten haben, die gewachsen sind, aus der Historie raus entstanden sind und nachvollziehbar sind, uns aber heute bei diesen schnellen Innovationszyklen eher behindern als befördern. Und mein Vorschlag war, sich zu überlegen, ob man nicht tatsächlich insgesamt in dieser sozusagen Gesellschaft sich darüber Gedanken macht in Form eines Masterplans, wo wird sich diese technologische Zukunft hinentwickeln, wo wird sich unsere Medienlandschaft hinentwickeln und wie können wir die Infrastrukturen dafür schaffen oder bereitstellen in den 10 Jahren, dass sie auch entsprechend dieser Nachfrage gerecht wird. Und da kann man schon vielerlei Überlegungen anstellen und es gibt vielerlei Interessen. Die Mobilfunker wollen was anderes als die Rundfunksender. Die Länder interessiert etwas anderes als vielleicht das Bundeswirtschaftsministerium. Und zwischen all diesen Interessen reibt sich das Thema so langsam auf. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen alle, dass es wichtig ist für unsere sozusagen wirtschaftliche Zukunft, dass wir eine Breitbandversorgung haben, auch eine mobile Breitbandversorgung haben, die auch in 10 Jahren noch zukunftsfähig ist. Und wir sind, glaube ich, gerade erst in diesem Breitbandindex von Platz 16 auf Platz 20 zurückgefallen. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Und die Frage ist, wie man dort wieder nach vorne kommt. Und dafür wäre ein solcher Masterplan vielleicht schon ganz sinnhaft.
Mit Verlaub, 20 Jahre nach dem Fall der Mauer klingt das nach Planwirtschaft. Warum richtet es der Markt nicht?
Ja, der Markt richtet es ja schon. Aber in dem Falle wirken ja nicht nur Marktkräfte, sondern auch viele Regulierungskräfte, die nicht primär marktgetrieben sind. Und wie gesagt, von der Bundesnetzagentur über das Bundeswirtschaftsministerium, über die Landesmedienanstalten bis zu dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind viele Spieler in diesem Feld unterwegs, die wichtige Dinge entscheiden oder befördern oder lizenzieren können. Und das kann man entweder so oder so machen. Und in den letzten 10 Jahren ist vielleicht die eine oder andere Entscheidung nicht so glücklich gewesen. Und die Frage ist, ob man nicht, nach meinem Erachten, ob man da nicht in Zukunft versucht, das mal durch eine gemeinsame Aktion, und das hat nichts mit Planwirtschaft zu tun, sondern
Masterplanwirtschaft.
Masterplanwirtschaft, ja, und in einem 10-Jahres-Zyklus betrachtet, sich Gedanken macht, wie man sozusagen, wo man hin will und wie man dorthin kommt. Und das ist, weil es halt eine komplexe Materie ist mit ziemlich vielen Unbekannten, durchaus eine interessante Frage.
Professor Klaus Goldkammer von Gold Media. Sie hören uns natürlich nach wie vor terrestrisch auch noch die nächsten 14 Minuten. Zunächst mit einer Lüge, Blue Skies. Blue Skies are coming. Blue Skies.
yeah, blue skies are coming.
Blue skies are coming.
Oh, well, blue skies are coming. But I know that it's hard.
Grippewetter ist eigentlich im Sendegebiet. Ich weiß gar nicht, kann man das schon bei Google sehen, bei Google Trend, Daniel? Moment.
Ja, man kann bestimmt sehen, dass gerade schon ein bisschen Grippephase hier im Sendegebiet war. Übrigens in Berlin etwas eher als in Brandenburg der höchste Ausschlag.
Aber als ich eingangs sagte, das ist jetzt eine neue Nachricht, dass man mit Google auch sehen kann, wann die Grippe zuschlägt, ist das gar nicht so neu gewesen eigentlich?
Genau, das gilt jetzt erstmal nur für Deutschland, da ist es neu. Google hat das nämlich um 16 Länder erweitert und diese Woche Google-Grippetrends gibt es seit einem Jahr für die USA. Allerdings den Google-Trend an sich gibt es schon viel länger.
Aber was neu war tatsächlich in dieser Woche, die Meldung, dass die Anhörung in New York verschoben worden sei, als nämlich debattiert werden sollte, wie Google mit Büchern umgehen darf, die eingescannt wurden, ob die damit Geld verdienen dürfen oder nicht, ob sie andere Leute daran beteiligen müssen, nämlich die Verlage. Der ist verschoben worden auf den November. Das Ganze hat genau beobachtet Eleni Klotzikas, sie ist bei mir jetzt im Studio. Warum ist das verschoben worden? Hast du da irgendwie verlässliche Information bekommen?
Er ist übrigens zum zweiten Mal verschoben worden, der Termin zu der Anhörung. Und der Grund liegt einfach darin, dass zu viele Interessengruppen an diesem Settlement, an dieser Vereinbarung zwischen Google und den Rechteinhabern, den Autoren und den Verlagen mitreden. Denn es sind ja auch viele betroffen, und zwar auch Autoren und Verlage weltweit. Denn wenn Google Bücher amerikanischer Universitätsbibliotheken millionenfach einscannt, dann stehen ja da auch deutsche, französische, italienische Werke. Und dann ist es verständlich, dass natürlich auch diese Autoren an dieser Vereinbarung mitwirken wollen. Und zwar auch, wenn Google versichert, dass dieses Angebot von Google Book Search ja nur auf amerikanischen Seiten verfügbar ist. Dennoch weiß jeder, was im Internet kursiert, kann man auch von überall ansteuern und man kann halt auch die Blockaden umgehen. Von daher stellt sich dann natürlich die Frage, welches Urheberrecht welchen Landes gilt da? Und wie komplex dieser Sachverhalt ist, das schildert vielleicht ein Statement ganz gut von Matthias Spielkamp, der Organisation iRights, der bei einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung genau zu diesem Thema referierte.
Ich gebe Ihnen jetzt mal drei Beispiele. Die US-Vereinigung der Menschen mit Behinderung ist für das Google Book Settlement, denn es ist gut für Nutzer, sagt diese Vereinigung für Menschen mit Behinderung. Der Internationale Bibliotheksverband IFLA sagt, nein, das darf nicht so verabschiedet werden, denn das ist schlecht für Nutzer. Die britische Verwertungsgesellschaft ALCS sagt, das sollte so verabschiedet werden, denn es ist gut für die Rechteinhaber. Die Verlegerverbände Deutschlands, der Schweiz, Österreichs und Schwedens sagen, nein, es sollte so nicht verabschiedet werden, denn es ist schlecht für die Rechteinhaber. Eine Gruppe von Professoren für Kartellrecht und Ökonomie aus den USA hat sich zusammengetan und hat eine Eingabe geschrieben, weil sie der Ansicht sind, das Settlement ist gut für den Wettbewerb. Microsoft, Amazon und Yahoo haben ebenfalls eine Eingabe geschrieben und haben gesagt, nein, das ist schlecht für den Wettbewerb. So, und der zuständige Richter, Danny Chin, ist erst vor kurzem im Rampenlicht gestanden, weil er den Milliardenbetrüger Bernie Madoff zu lebenslangem Gefängnis verurteilt. Und jetzt muss er sich offenbar selber den Rest seines Lebens mit dem Google Book Settlement beschäftigen und man weiß nicht wirklich, was schlimmer ist.
Das ist ziemlich verwirrend. Was war denn eigentlich Gegenstand dieser Vereinbarung, dieses Settlements, dass Google für das Einscannen von Millionen von Büchern Geld bezahlen muss?
Ja, darum ging es. 60 Euro pro Buch und dann war noch Teil der Vereinbarung, dass die Verlage mit 63% an allen Einnahmen von Google beteiligt werden sollen. Google investiert ja Millionen dadurch, dass es diese Bücher einscannt und möchte damit das mit Werbung refinanzieren einerseits und auf der anderen Seite dann halt auch als E-Book-Händler in der Zukunft auftreten. Auch das wurde in diesem Settlement ihm, also dem Unternehmen, zugesagt. Nun ist es aber, also die Verlage hat nämlich geklagt, weil Google hatte nämlich den Vertrag nur mit Bibliotheken geschlossen und die Verlage und Autoren gar nicht gefragt, ob die auch urheberrechtlich geschützten Werke eingescannt werden dürfen. Nun wäre es fast zu diesem Settlement, zu dieser Vereinbarung gekommen, doch wie es so schön heißt, zu viele Köche versalzen den Brei und es bedauern selbst die Verlage, dass es jetzt wahrscheinlich dazu nicht kommen wird, denn Gewinner dieser ganzen Streitereien wird wahrscheinlich Google sein, denn das Unternehmen wird wahrscheinlich weiterhin auch die Bücher einscannen. Das hat mir zumindest auch Stefan Keuchel, Pressesprecher von Google, so indirekt gesagt.
Ja, unser Ziel ist ja, das Wissen der Welt zu organisieren und Menschen kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Insofern, das ist eine sehr gute Motivation, die uns antreibt, schon seit 10 Jahren jetzt. Und dafür lassen wir uns auch nicht entmutigen.
10 Millionen Bücher sollen ja inzwischen eingescannt worden sein. Erklärtes Ziel von Google sollen 15 Millionen sein bis 2015. Trotz der Vereinbarung, die jetzt wahrscheinlich nicht zustande kommt, verstößt Google nicht trotzdem gegen Urheberrecht?
Genau daran scheiden sich die Geister. Eindeutig zu beantworten ist diese Frage nämlich nicht, denn sonst hätte das US-Gericht ja Google auch längst stoppen können. In Deutschland geht ohne die Einwilligung des Autors zumindest erstmal gar nichts. Also hier würde das unser Urheberrecht sozusagen Google das verbieten. Aber das amerikanische Copyright ist jedoch etwas anders ausgestaltet. Dort gibt es nämlich eine Sonderregelung, die Fair Use Regelung, die es zum Zweck der Kritik, Satire, Bildung und Forschung erlaubt, dass ein Werk verwendet werden darf. Aber es ist aber auch so, dass urheberrechtlich geschützte Werke nur in Ausschnitten, also 20% bei Google Books praktisch online sind, nicht das ganze Werk.
Und warum dann die ganze Aufregung?
Ja, das ist genau die Frage. Die Aufregung entzündet sich letztlich an der Tatsache, dass Google einfach vollendete Tatsachen schafft, niemanden vorher fragt, sondern Planeten kartografiert, Straßen fotografiert.
Und der Mond kann sich auch nicht beschweren.
Genau, Bücher einscannt und dann im Nachhinein verhandelt natürlich. Ja, ich glaube, das ist der große Aufreger an dieser ganzen Sache. Das ist natürlich eine Taktik, die man von Google gewohnt ist. Andererseits kann man das vielleicht auch vor dem Hintergrund verstehen, dass wenn man jetzt sieht, wie viele Leute sich darum streiten, wenn Google nicht angefangen hätte damit, wäre es wahrscheinlich nie dazu gekommen, was natürlich auch aus Sicht der Verbraucher schade wäre, weil so eine weltweite Büchersuchmaschine hat natürlich ihre Vorteile. Man muss nicht mehr in Bibliotheken extra fahren, man kann ja,
kannst
überall an dem PC.
Kannst du ein Beispiel nehmen in Deutschland? Wie macht man das?
Genau, man geht beispielsweise, also es kooperieren ja inzwischen auch in Deutschland Bibliotheken, unter anderem auch die Bayerische Staatsbibliothek. In Deutschland ist es allerdings so, dass wirklich nur Werke eingescannt sind, die nicht dem Urheberrecht unterliegen. Und das sind in Deutschland Werke, die nicht älter als 70 Jahre sind. Ja, also man geht also auf Google, ja, dann klickt man auf das Menü Mehr und dann kommt Google Bücher. Und dort kann man dann einfach ein Zitat eingeben. Beispielsweise, da stehe ich nun, ich armer Tor.
Und klick. Bin so klug wie als zuvor.
Genau, und dann kommt gleich Buch Faust von Goethe in verschiedenen Ausgaben. Es erscheint eine Liste von Buchhandlungen in meiner Nähe, wo ich es kaufen kann, Bibliotheken, wo ich es ausleihen kann. Und wenn es eine Ausgabe gibt, die jetzt nicht dem Urheberrecht unterliegt, wie zum Beispiel das Original von 1864, dann kann ich das gesamte Buch sogar online lesen.
Was nicht drin steht unter Google Books, das ist das Medienmagazin. Das finden Sie nach wie vor auf radio1.de im Podcast oder in der ARD Mediathek. Vielen Dank, Eleni Klotzikas, für den Einblick in die Google-Welt Buch. Und damit endet, wie gesagt, das Medienmagazin vom 10. Oktober. Ich bedanke mich für die werte Aufmerksamkeit. Folgen Sie weiter dem Programm von Radio 1 und denken Sie daran, vergessen Sie nicht,
Ihre Antennen zu erden.
Tschüss.
Hey, hey, hey.
Und damit wieder ein herzliches Hallo zum Podcast-Bonus-Track, der wieder 10 Jahre zurückgeht in das Medienmagazin vom 10. Oktober 1999. Google gab es da zwar schon, aber das Wort Podcast noch nicht. Das wird sich für Sie auch im Folgenden erschließen in der Weekly Wave Nummer 14. Das war damals im Medienmagazin eine Reihe. Da beschäftigte sich Susanne Burkhardt mit dem aufkommenden Medium Internet und zwar in seiner akustischen Form. Hören Sie die Weekly Wave vom 10. Oktober 1999.
The Weekly Wave. Die Internet-Soundadresse für die Woche.
Heute desk.nl/wellenlinie-dfm/soundclip.htm. DFM RTV International, das erste unabhängige Internetradio aus den Niederlanden. Als Experimental Broadcast Group begannen Techno- und Klangkünstler 1984 unter dem Namen DFM Radio zu machen. Radio on the border of the medium, also an der Grenze zu dem, was man im Allgemeinen unter Radio versteht. Ein Spektrum, das vom experimentellen Lärm bis zu rhythmischen Klängen reicht. Natürlich immer unkommerziell. 14 Jahre später wurde das, was bis dahin als Piratensender über den Äther ging, auch ins Internet gebracht. Seit dem 1. Januar 1998 sendet DFM RTV International, so der komplette Name, regelmäßig live im Netz. Wie fast alle interessanteren Radioprojekte im Internet hat auch DFM ein umfangreiches Soundarchiv, die Free Sound Library. Hier findet man schöne Ambient-, Techno- und Industrial-Klänge, aber auch Mitschnitte von Live-Sendungen. So klang die Jam-Session zum diesjährigen Geburtstag des Radios.
We're on the IRC net, so maybe, yeah. Maybe you're on the wrong net.
But... I'm confused. I'm working on it.
Einer, der bei DFM regelmäßig mitmischt, ist Türk. Ich fragte ihn per E-Mail, was denn DFM eigentlich bedeutet.
Der Name DFM steht für Deformation. Wir meinen damit die Veränderung und den Neuaufbau von Formen, experimentelle Verwandlungen, den Einfluss von höheren Mächten, zum Beispiel die Veränderung durch Zeit, Gebrauch und so weiter. RTV steht für Radiotelevision. Wir machen ja inzwischen auch fernsehähnliche Multimedia-Präsentationen und Webfernsehen. Demnächst werden wir über das Amsterdamer Kabelnetz auch spezielle Events übertragen. Das Kürzel International kam dazu, weil wir Leute und Material aus der ganzen Welt vorstellen.
Am Anfang von DFM stand der Wunsch, unabhängige, nicht kommerzielle Kanäle und neue Medienformen zugänglich zu machen.
Wir haben ja selbst lange mit freien Medien gearbeitet, waren lange ein sogenanntes freies Radio. Wir stellen unabhängige, hausgemachte Produktionen von den verschiedensten Künstlern vor. Live-Installationen, Jam-Sessions, interaktive Aufführungen und so weiter. Eine Art Echtzeitveröffentlichung von Arbeiten und Leuten aus dem Untergrund, aus der internationalen Kunst- und Medienszene, aus dem alternativen Bereich oder wie immer man das nennen will.
Wie zum Beispiel Discipline, eine einstündige Musiksession mit Peter D.
Lie or sit in a comfortable position. Make any last minute adjustments. This is your time to relax and let go.
Und wie sieht Türk das Internetradio in naher Zukunft?
Ein wirklicher Durchbruch wäre es, wenn das Internet tragbar wäre, so wie man ja jetzt schon MP3-Files auf eine Art Walkman laden kann. Das hieße dann, man könnte überall, wo man ist, Livestreams aus dem Internet empfangen, also Radio hören. Radiomacher nennen sich in Zukunft statt Broadcaster dann eher Webcaster, Netcaster oder was noch etwas komischer klingt, Bitcaster. Eine ganz neue Form von Radio im Internet sammelt seine Programme in der ganzen Welt und bringt sie in einer Art Stundenplan zusammen.
Wie so ein neues Radioschema aussieht, dazu mehr in einer der nächsten Weekly Waves. Dann stelle ich Radio 90 vor, in dessen Programm übrigens regelmäßig auch die Sendungen von DFM zu finden sind. Dass Internetradio durch den Einsatz von Bildern immer mehr in den Grenzbereich des Fernsehens rutscht, soll uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen. Schließlich geht es in der Weekly Wave um Klänge, heute um die von DFM RTV International, dem ersten unabhängigen Internetradio aus den Niederlanden. desk.nl/wellenlinie dfm/soundlib.htm. Die Adresse finden Sie auch unter www.radio1.de.
Way. Und 10 Jahre später finden Sie DFM RTV International unter dfm.nu/de.indexhtml. Auch nochmal per Twitter.com Medienmagazin nachzulesen.
Radio 1.
Radio 1.
Nur für Erwachsene.